Willkommen bei Deutschland, du kannst das. Thema diesmal: die neue vierte Gewalt. Mit Josef Vogel. Der war Professor für Literatur und Medien- und Kulturwissenschaften an der Humboldt-Uni in Berlin und ist Gastprofessor an der Princeton University. Er hat unter anderem drei Bücher geschrieben über den Kapitalismus. Das letzte ist 2021 erschienen und heißt Kapital und Ressentiment, eine kurze Theorie der Gegenwart. Hallo Herr Vogel.
Ja, guten Tag Herr Klein.
Inwieweit gehören Kapital und Ressentiment zusammen?
Das ist eine längere Geschichte und diese längere Geschichte geht zunächst auf die Frage zurück, welche Rolle spielen Affekte, Emotionen, Gefühle innerhalb einer kapitalistischen Wirtschaft. Und da kann man zunächst einmal beobachten, dass, ich würde sagen, im 17., 18. Jahrhundert so etwas wie eine anthropologische Revolution stattgefunden hat in der Geschichte der Emotionen. Und das heißt beispielsweise, dass nun in Wirtschaftstheorien so etwas wie ehemalige christliche Todsünden, also Neid oder Geiz oder Verschwendung,
Gier
insbesondere, dass diese ehemaligen Todsünden plötzlich produktiv werden. Die, wenn sie sich auf den Markt bewegen, können sie sich wechselseitig ausgleichen und führen in letzter Konsequenz dazu, dass die privaten Laster öffentlichen Wohlstand befördern sollen. Das ist der berühmte Slogan eines englischen Moralphilosophen, nämlich Private Vices, Public Benefits. Das wäre also ein erster Schritt, der die systemische Bedeutung von bestimmten Passionen, Leidenschaften, in dem Fall sogar Laster, innerhalb der kapitalistischen Wettbewerbsökonomie bezeichnet. Und zweites kommt dazu, und das ist, glaube ich, nicht unwichtig für die Entstehung eines modernen Industrie- und Finanzkapitalismus im 19. Jahrhundert, dass mit der Erwerbsgier, wenn man so will, oder mit der Frage der endlosen Profitmaximierung so etwas auftaucht, was Marx, glaube ich, sehr treffend die abstrakte Genusssucht genannt hat. Und abstrakte Genusssucht bedeutet zunächst einmal nichts anderes, als dass diese Sucht zu genießen, und deswegen ist sie abstrakt, keine episodische Befriedigung findet. Also die Lust auf Gelderwerb wird nicht mit einem vollen Magen befriedigt. Sie wird nicht mit Liebesaffären befriedigt, sondern, wenn man so will, gibt es einen Trieb jenseits konkreter Befriedigungen hinaus. Das nennt Marx die abstrakte Genusssucht des Kapitalismus. Es ist nun interessant, und jetzt komme ich näher auf Ihre Frage zu sprechen, es ist nun tatsächlich interessant, dass zur selben Zeit, das heißt also im 19. Jahrhundert, verschiedene Autoren über einen, wenn man so will, über einen neuen Sozialaffekt nachzudenken beginnen. Das sind Autoren wie Tocqueville mit seiner Schrift über die Demokratie in Amerika. Das ist ein Literat wie Dostojewski. Das ist der Philosoph Kierkegaard beispielsweise, der über die gegenwärtigen Zeiten nachzudenken versucht und nicht zuletzt auch natürlich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts Friedrich Nietzsche. Und was sich da herausprägt, ist tatsächlich ein sozialer Affekt, der schließlich, und dafür ist dann nicht zuletzt Nietzsche verantwortlich, den Begriff oder den Titel des Ressentiments erhält. Das kommt aus dem Französischen, also se ressentir de quelque chose bedeutet so viel wie den Nacheffekt von etwas spüren. Interessant ist nun, dass diese Autoren, wenn man sie zusammennimmt, diesen Affekt oder diese Gefühlslage, wenn man so will, diese psychische Lage des Ressentiments, sehr direkt mit entstehenden Wettbewerbsgesellschaften, Marktwirtschaften, liberalen Gesellschaften in Zusammenhang bringen, weil dort so etwas wie die Vergleichssucht, die Kompetition, das besser oder mehr haben, mehr sein wollen, eine entscheidende Rolle spielt. Und wenn man so will, die Atomisierung dieser Gesellschaften und der damit verbundene Kompetenzlärm eine Situation zeugen, in der dem anderen stets ein Vorzug eingeräumt wird, in dem der andere stets etwas mehr haben könnte, was ich selbst nie besessen habe.
Ist das ist, der Nachbar hat das größere Auto, darum brauche ich jetzt auch eins.
Etwas runtergebrochen kann man es vielleicht so beschreiben, aber zunächst mal bedeutet es wirklich, man könnte es vielleicht auch systematischer fassen, eine Situation, in der die, wenn Sie so wollen, formale Gleichheit, die rechtliche Gleichheit auf der einen Seite und die materiellen Ungleichheiten, die ganz konkret sind, gewissermaßen in Spannung zueinander treten. Ein Philosoph, der das dann tatsächlich in der Interpretation Nietzsches am deutlichsten beschrieben hat, war am Anfang, Beginn des 20. Jahrhunderts Max Scheler. Und Max Scheler, der nun tatsächlich liberale kapitalistische Gesellschaften, Wettbewerbsgesellschaften, Vergleichsgesellschaften, Evaluationsgesellschaften mit dem Begriff des Ressentiments in Verbindung gebracht hat und tatsächlich damit eine erste und sehr direkte Beziehung zwischen kapitalistischer Ökonomie auf der einen Seite und dem Ressentiment als bestimmten Sozialeffekt andererseits hergestellt hat.
In Ihrem Buch, also in Kapital und Ressentiment, formulieren Sie drei Thesen. Die eine heißt, der Internet- und Plattformkapitalismus der Gegenwart von Amazon bis Google ist die jüngste Metamorphose eines Finanzregimes, das sich in den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts entwickelt und die Bewirtschaftung von Informationen als attraktive Quelle der Wertschöpfung erkannt hat. Jetzt haben Sie ausgeholt ins 17. Jahrhundert. Reicht es überhaupt in den 1970er Jahren anzufangen?
Nein, natürlich nicht. Also was ich zu beschreiben versuche, geht auf der einen Seite weit in die Geschichte zurück, nämlich auf die Geschichte dessen, was man die Entstehung eines neuzeitlichen Kapitalismus nennen kann. Sie wissen, dass die Wurzeln dieses Wirtschaftssystems in das späte Mittelalter, frühe Renaissance zurückgeht, in die oberitalienischen Stadtstaaten wie Genua oder Venedig und dann eine erste große Blüte im Holland des 16., 17. Jahrhunderts erfahren hat, bis dann Holland wiederum abgelöst wurde vom aufstrebenden Empire, nämlich dem britischen und der damit verbundenen Finanzökonomie in der Londoner City. Das heißt also, auf der einen Seite muss man tatsächlich weit zurückgehen, um systemische Zusammenhänge historisch zu fassen. Auf der anderen Seite ist nun tatsächlich seit dem 19. Jahrhundert etwas Neues passiert, nämlich der Aufstieg der Finanzökonomie. Und wenn ich selbst zurückgehe auf die kürzere, jüngere Vergangenheit, nämlich beginnend in den 70er Jahren, dann lässt sich dort, wenn man so will, ein Bruch abzeichnen, der sich schleichend andeutet, um schließlich große Konsequenzen zu erzeugen. Und das ist das, was die Ökonomen auch die Finanzialisierung des Wirtschaftssystems nennen. Das heißt, die Dominierung des Wirtschaftssystems durch finanzkapitalistische Dynamiken. Ein wichtiger Punkt und ein wichtiger erster Anstoß für diese Finanzialisierung war das Ende einer Nachkriegsordnung. Eine Nachkriegsordnung, die, glaube ich, zwei wesentliche Pfeiler hatte. Nämlich auf der einen Seite, und das war verbunden mit den Lehren, die man aus der Weimarer Republik oder der Zwischenkriegszeit gezogen hat, die Exzesse des Kapitalismus durch so etwas wie den Sozialstaat oder die soziale Marktwirtschaft zu dämpfen, zu zähmen in einer gewissen Weise. Und das betraf alle größeren Industrienationen von den Vereinigten Staaten über Großbritannien und Frankreich bis zu Deutschland. Und der zweite Pfeiler, der insbesondere die Finanzökonomie betraf, bezog sich auf das Abkommen von Bretton Woods. Das heißt also, ein 1944 angebahntes und dann durchgesetztes Abkommen, das schließlich die Währungen der größten Industrienationen, und das waren dann seit den 50er Jahren Deutschland, Japan, Großbritannien, Frankreich und natürlich die Vereinigten Staaten, dass diese verschiedenen Währungen ihren Kurs an den amerikanischen Dollar gebunden haben und der amerikanische Dollar an den Goldstandard gebunden war, sodass damit Wechselkursschwankungen überschaubar oder verschwindend waren. Dieses System begann Ende der 60er Jahre zu bröckeln. Es betraf insbesondere die großen Auslandsschulden und natürlich die Handelsdefizite der Vereinigten Staaten, sodass die Amerikaner Stützkäufe des Dollars nicht mehr leisten konnten. Und so wurde dann Anfang der 70er Jahre tatsächlich das sogenannte Goldfenster geschlossen und dann auch formell dieses Abkommen beendet, was zur Folge hatte, dass nun auf der einen Seite internationale Devisenkurse zu flottieren begannen, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite damit neue Gewinnmöglichkeiten, nämlich das Wetten auf diese Kursdifferenzen, eröffnet wurde. Und das ist die Zeit, in der dann seit den 70er Jahren so etwas wie Währungsderivate eingeführt wurden und der internationale, man kann sagen globale Finanzmarkt einen riesigen Take-off erlebt hat.
Hätte das damals verhindert werden können? Hätte es überhaupt erkannt werden können, dass es irgendwann mal zu einem Problem wird?
Das wurde sehr früh erkannt. Also seit Ende der 70er Jahre, seit spätestens den 80er Jahren, kann man auf internationalen Finanzmärkten bis zu 300 Crashs oder Krisen bemerken. Die berühmtesten sind allen bekannt. Wenn man zurückdenkt, war das dann zunächst mal 2007, 2008 die Immobilienkrise. Dann geht man ein paar Jahre zurück, dann hatte man die Dotcom-Blase gehabt, dann 1998 die Russland-Krise, davor die Asien-Krise, vor der sich bestimmte Länder wie Japan bis heute nicht erholt haben. Und das Ganze begann mit dem großen Crash 1987, wo die Börsenkurse abgestürzt sind und eine internationale Finanzkrise ausgelöst wurde. Das heißt also, die Instabilität dieses Systems konnte man am laufenden Band beobachten, hat aber dazu geführt, dass alle Versuche, dieses System, wenn Sie so wollen, zu bändigen, zu zähmen, mit ganz konkreten Maßnahmen immer fehlgeschlagen sind, weil die Finanzlobby einfach zu stark war. Und das betraf natürlich zuletzt auch die Krise oder den Crash, die Katastrophe von 2007 und 2008. Da waren alle möglichen Maßnahmen in der Diskussion, also die Erhöhung der Eigenkapitalreserve der Banken. Oder, zweiter Punkt, die Wiedereinführung des Trennbankensystems. Das heißt also, Investmentbanken und Geschäftsbanken sollten voneinander getrennt werden, damit die Spareinlagen nicht zu Spekulationsposten werden. Man hat eine internationale Finanztransaktionssteuer erwogen. Man hat sogar das Verbot bestimmter Finanzprodukte, wie eben bestimmter Derivate, erwogen. Von diesen ganzen Unternehmungen, Vorschlägen, die von allen möglichen Seiten und nicht nur von, wenn man so will, kritischen Ökonomen kamen, sondern auch von Liberalen. Von diesen Maßnahmen ist kaum etwas übrig geblieben im Basel-III-Abkommen. Im Wesentlichen hat man sich auf eine vorsichtige Erhöhung der Eigenkapitalreserven, eine minimale Erhöhung der Eigenkapitalreserven geeinigt. Übrigens Maßnahmen, die jetzt unter gegenwärtigen Situationen, in der gegenwärtigen Situation ausgehend von den Vereinigten Staaten noch einmal abgebaut werden sollen.
Das würde ja bedeuten, dass die nächste Krise, der nächste Crash nur eine Frage der Zeit ist, und zwar mittelfristig und nicht langfristig.
Kurz bis mittelfristig, ja.
Kurz bis mittelfristig. Das ist ein System, das seit 50 Jahren so vor sich hin existiert und nicht wirklich nachhaltig ist, sonst hätte es nicht so viele Krisen, so viele Crashs produziert. Wie kann die Finanzlobby so stark sein?
Weil die globale Finanzwirtschaft inzwischen etwas produziert haben, was man ein Gefängnis für Regierungen nennen könnte. Das heißt also, die Regierungen, das wird man jetzt auch wieder sehen, buhlen um Investitionen und sind deswegen in Gefangenschaft, wenn man so will, konfisziert in einer gewissen Weise, im Wettkampf um niedrige Steuern beispielsweise, um günstige Investitionsmöglichkeiten, um juristische Vorzugsbehandlungen und so weiter. Das heißt also, diese Finanzindustrie hat inzwischen eine Stärke erreicht, die es möglich macht, bestimmten Regierungen Bedingungen zu diktieren. Am deutlichsten war das im Zusammenhang auch erkennbar mit der sogenannten Euro-Krise, wo eben tatsächlich informelle Gruppen, wie etwa die Euro-Gruppe, bestimmten Ländern ganz klar, und zwar über die nationale Souveränität hinaus, Bedingungen diktiert haben, vom Arbeitsrecht über das Steuerrecht bis hin zu Privatisierungen etc. Also insofern ist hier, wenn man so will, und so hatte ich das auch in einem anderen Buch genannt, eine vierte Gewalt aufgetreten. Das heißt also, neben der Legislative, neben der Judikative und neben der Exekutive kann man, wenn man so will, eine monetative Gewalt erkennen, die nicht zuletzt auch durch die Stützung und die Mitwirkung von Zentralbanken eine vierte Gewalt innerhalb des Regierungssystems darstellen.
Und jetzt sehen wir Plattformkapitalismus. Wie unterscheidet sich Plattformkapitalismus vom herkömmlichen Kapitalismus?
Zunächst mal muss man fragen, wie dieser Plattformkapitalismus, und zwar einschließlich der sozialen Medien, entstanden ist. Und das geht zunächst einmal zurück auf die Informatisierung der Finanzökonomie seit den 80er Jahren, bevor es also gegenwärtige Plattformen im digitalen Netzwerken gab, hat man sich bereits früh in der Finanzökonomie zu Plattformen, das heißt zunächst mal zu Informationssystemen zusammengeschlossen, die dann mehr und mehr, damals noch mit Telefonleitungen, auch den automatischen Handel betrieben haben. Die berühmteste Plattform dieser Art ist Nasdaq, die Nasdaq-Börse. Das heißt also, wenn man so will, der Zusammenschluss von Brokern zu privaten Plattformen und die Verwandlung dieser Informationsplattformen zu Handelsplattformen, die dann schließlich auch automatisiert werden konnten, war ein Prototyp von Plattformen, bevor das Internet gewissermaßen die technischen Bedingungen dafür hergestellt hat. Diese technischen Bedingungen sind dann in den 80er und 90er Jahren bereitgestellt worden und wurden durch zwei wesentliche Entwicklungen tatsächlich befeuert. Das ist auf der einen Seite die brutale, man kann auch sagen aggressive Privatisierung der digitalen Netzwerke durch Gesetzgebungen in den Vereinigten Staaten. Das heißt also, dass die ehemaligen Betreiber dieses Netzwerks, des späteren Internets, des World Wide Web, dass private Investoren gegenüber öffentlichen Teilnehmern wie Bibliotheken, Forschungseinrichtungen, Universitäten etc. privilegiert wurden. Also eine Privatisierung der öffentlichen Infrastruktur des Netzes. Und ein zweiter wichtiger Punkt ist eigentlich zunächst mal eine sehr unscheinbare Angelegenheit, hat aber zu einem Gesetz mit großen politischen, ökonomischen, technologischen Effekten geführt. Und das ist der inzwischen durchaus berühmte Paragraph 230 des amerikanischen Communications Decency Act, also eines Kommunikationsregelwerks. Und dieser Paragraph ist, man kann sagen, aus fast burlesken Konstellationen heraus entstanden. Eine der Voraussetzungen war, dass natürlich in diesen privatisierten Netzwerken, Sie ahnen es, mit einmal das Angebot an Pornografie exponentiell gewachsen ist, was den Republikanern in den Vereinigten Staaten tatsächlich ein Dorn im Auge war. Das heißt also, es sollte in irgendeiner Weise reguliert werden. Dieser Regulierungsversuch ist mit Berufung auf Meinungsfreiheit, das heißt auf das First Amendment, ersten Verfassungszusatz, abgewiesen worden vom Supreme Court. Und nun gab es gegensätzliche, widersprüchliche, man kann schon sagen, fast absurde Rechtsprechungen. Das heißt also beispielsweise, ein Internetprovider, der eingestellte Inhalte leicht redigiert hat, wurde wegen Verleumdung verklagt und verurteilt. Ein anderer Internetprovider, der eingestellte Inhalte nicht redaktionell bearbeitet hat, wurde wegen Verleumdung verklagt und freigesprochen. Diese gegensätzlichen und widersprüchlichen Gesetzgebungsgestalten wurden dann schließlich durch dieses Gesetz, durch diesen Paragraph 230 beseitigt, mit der Absicht, das Internet technologisch und ökonomisch zu befördern. Und dieser Paragraph sagt schlicht und einfach, dass wer Inhalte von Dritten einstellt, nicht für diese Inhalte verantwortlich gemacht werden kann. Er also nicht im Sinne einer Redaktion oder eines Verlegers oder eines Pressekonzerns rechtlich betrachtet wird, sondern im Grunde den Status von Telefonleitungen besitzt. Das war die Voraussetzung für den Take-off der New Economy in den 90er Jahren und das war auch der Take-off der sozialen Medien seit den 90er Jahren, die sich über bestimmte Schwellen hinweg tatsächlich dann auch zu Monopolisten entwickelt haben, wie Facebook oder Meta oder wie Google oder Alphabet etc. Wichtig dabei, und das muss man unterstreichen, dass damit Medienkonzerne entstanden sind, die die größten der Welt sind. Zuckerberg rühmt sich, der größte Publisher der Welt zu sein, der die meisten Leute mit Informationen in Anführungszeichen versorgt, aber dafür im presserechtlichen Sinn, das heißt urheberrechtlich und verbreitungsrechtlich, nicht belangt werden kann. Das ist der außerordentliche Fall von Unternehmen, die für die Produkte, mit denen sie Geld verdienen, nicht haftbar gemacht werden können. Das nennt sich Haftungsprivileg oder Internet-Exzeptionalismus. Das hat große Konsequenzen gehabt, über die wir vielleicht noch sprechen können, ist aber zunächst einmal die Voraussetzung dafür, dass die Plattformen zu einer völlig neuen Unternehmensstruktur geführt haben. Und wenn man so will, zu einer weiteren Reform dessen, was man Kapitalismus nennt.
Das ist, was Sie als jüngste Metamorphose des Finanzregimes beschreiben?
Unter anderem, ja. Also es kommt nämlich eine Sache dazu. Es betrifft ja nicht nur soziale Medien und all die Unternehmen, die auch wie Google ihre riesigen Einnahmen mit Werbeeinnahmen bestreiten, sondern es hat sich damit auch der Markt insgesamt verändert. So etwas wie Amazon ist kein Unternehmen, das auf Märkten konkurriert, sondern ein Unternehmen, das private Märkte erzeugen, auf denen andere konkurrieren. Also es ist ein, so nennen es manche Soziologen, ein proprietärer Markt. Das heißt, ein Markt, der von einer privaten Firma, quasi Monopolisten, zur Verfügung gestellt wird, der selbst dann die Bedingungen der Marktteilnahme bestimmen kann. Also diese beiden Aspekte, soziale Medien auf der einen Seite und proprietäre Märkte auf der anderen Seite, machen die Attraktivität für die Finanzökonomie aus, die Attraktivität der Investoren aus dem Finanzbereich für diese Unternehmen und haben tatsächlich die jüngste Metamorphose des Kapitalismus bestritten.
Diese proprietären Märkte, ist das dann überhaupt noch Kapitalismus? Also so in meinem Verständnis ist das ja, alle konkurrieren mit allen, Disruption, das bessere Unternehmen gewinnt.
Ich glaube, das war immer schon eine Legende des Liberalismus. Die Tendenz zum Monopol hat man bereits im 19. Jahrhundert gesehen. Denken Sie an Rockefeller, denken Sie an Standard Oil, die großen amerikanischen Monopole, die dann wiederum im 20. Jahrhundert erstmal zerschlagen wurden, ohne dass es Rockefeller oder diesen Leuten besonders geschadet hätte. Also die Tendenz zum Monopol war immer vorhanden, oder sagen wir so, es ist den großen Konzernen schon klar geworden und es wird jetzt nur direkt und offensiv so formuliert, dass Konkurrenz eine anstrengende Geschichte ist, dass Konkurrenz eine teure Geschichte ist und dass der Wettbewerb am besten funktioniert, wenn er nach unten verteilt wird, wenn die Lohnabhängigen miteinander konkurrieren, wenn die kleinen Gewerbe miteinander konkurrieren. Großkonzerne haben, und deswegen sind überhaupt Kartellbehörden eingeführt worden, immer die Tendenz gehabt, die Konkurrenz durch Preisabsprachen etc. zu minimieren oder auszuschließen. Was neu ist in der Gegenwart, ist nun tatsächlich, dass die Wortführer dieser neuen Unternehmen, dazu gehört jemand wie Peter Thiel, der schon häufiger wahrscheinlich auch öffentlich genannt wurde, nun es ausdrücklich formulieren. Ja, ausdrücklich formulieren, dass der Kapitalismus mit dem Wettbewerb nicht vereinbar ist, weil, und das beantwortet Ihre Frage, die Kapitalakkumulation dadurch nicht unbehindert funktioniert. Ihre Frage ist damit beantwortet. Es ist nach wie vor Kapitalismus, weil es um die Akkumulation von Kapital geht. Nur die Legende des Liberalismus, der Kapitalismus würde am besten mit und die Kapitalakkumulation am besten im Wettbewerb funktionieren, wird von diesen Vertretern dieser Unternehmen negiert.
Jetzt ist Anfang 2025. Wenn ich Nachrichten lese, kriege ich den Eindruck, genau diese Gruppe extrem reicher Männer, Thiel, Zuckerberg, Musk gehört sicher auch dazu, hätte sich die US-Regierung gekauft. Wir nennen die ganz gerne Tech-Oligarchen, diese Menschen.
Ja, also man muss die Entwicklung dieser Unternehmen beobachten. Also eine Tendenz habe ich schon beschrieben. Eine Tendenz, die man seit 2000, also seit dem Platzen der Dotcom-Blase beobachten kann. Und diese Dotcom-Blase hat sowas wie eine Marktbereinigung hergestellt. Dort haben sich gewisse Monopol- oder Oligol-Strukturen herausgebildet. Also die Marktkraft damals von Facebook oder von Google beispielsweise, aber auch natürlich von Apple etc. Also marktdominierende Positionen. Es gab einen zweiten Bruch oder eine zweite Beschleunigung dieser Entwicklung, naheliegend, das war die Pandemie, in denen diese Unternehmen plötzlich weit mehr als soziale Dienste zur Verfügung gestellt haben, sondern tief bis ins Gesundheitswesen etc. hineinreichten. Um ein Beispiel zu nennen, ein Unternehmen, das damals unter anderem auch von Peter Thiel gegründet wurde, übrigens mithilfe vom CIA, ist dieses Unternehmen Palantir, das nach Tolkiens sehenden Steinen benannt wurde, also einen Fantasy-Hintergrund hat. Dieses Unternehmen stellt nun Datendienste zur Verfügung für den amerikanischen Grenzschutz, für die Geheimdienste, für das Gesundheitswesen, für Polizeibehörden in Deutschland wie in Hessen und Nordrhein-Westfalen. Das heißt also ein Unternehmen, das Dienstleistungen für alle möglichen hoheitlichen Aufgaben zur Verfügung stellt. Damit gibt es bereits eine, wenn Sie so wollen, Tendenz zur engen Verflechtung von Privatunternehmen mit herausragender, dominanter Stellung einerseits und Regierungsinstitutionen auf der anderen Seite. Und diese Tendenz wird nun von Konzernen und deren Vertretern wie etwa Musk oder wie Zuckerberg oder wie Bezos nun weitergetrieben, Trump und dessen Regierung und natürlich dieses berühmte Projekt 2025 bietet dafür die entscheidenden politischen und ökonomischen Rahmenbedingungen. Und das heißt, es geht nicht bei diesen Unternehmungen, und das wird man in den Vereinigten Staaten demnächst auch bemerken, es geht nicht darum, den Staat schlanker zu machen, sondern es geht darum, mehr staatliche Aufgaben zu privatisieren, wie beispielsweise in den Vereinigten Staaten die Gefängnisse privatisiert sind. Nebenbei und in Klammern gesagt, dieser Konzern, GEO heißt er, der die amerikanischen oder einen Großteil von amerikanischen Gefängnissen betreibt, war einer der größten oder einer der wichtigen Wahlkampfspender für Trump, weil man natürlich erwartet hat, dass die Deportation von Millionen von Migranten Infrastrukturen, das heißt also Betten, Camps, Lager benötigt, die inzwischen auch gebaut wurden und für die dieser Konzern dann auch seine Zuständigkeit erklärt hat. Das sind also Dynamiken, in denen, wenn man so will, eine sehr organische Verflechtung von Konzerninteressen und den Interessen bestimmter politischer Programmatiker gewissermaßen zusammenfinden.
Das würde bedeuten, dass die Konzerne letztendlich die Kontrolle über die Sozialaffekte übernehmen, die eigentlich zu einem Sozialstaat geführt haben, und dann beliebig Sozialaffekte ausschalten können.
Lassen Sie mich vorsichtiger, aber vielleicht auch radikaler formulieren. Es geht um die Produktion des Sozialen durch privatwirtschaftliche Unternehmen. Und die sozialen Netzwerke sind ein Produktionsnetzwerk für die Herstellung des Sozialen. Und da sie eben tatsächlich die Alltagskommunikation, aber nicht nur die Alltagskommunikation, die Mikrokommunikation von, ich würde sagen, einem Großteil der Bevölkerung bestimmen. Durch die Art und Weise, wie die Algorithmen gebaut sind, durch die Art und Weise, wie Incentments gesetzt werden, durch die Art und Weise, wie alles, der Vertrieb von Wissen, der Vertrieb von Sexualität, der Vertrieb von ökonomischen Vorteilen etc. an diesen Netzwerken unmittelbar hängt.
Welchen Zweck könnten diese Konzernlenker damit verfolgen? Weil, also ich denke, wenn ich jetzt das Soziale privatisieren würde und unter meine Herrschaft stellen würde, das wäre mir viel zu anstrengend, mich darum zu kümmern.
Dafür gibt es genügend Personal. Also ich gehe nicht davon aus, dass jemand wie Musk, der am Tag 100 Posts absetzen kann, besonders viel in seinem Büro arbeitet, sondern dafür hat er auch keine Raketen selbst gebaut. Er hat selbst Tesla nicht selbst gebaut, das Unternehmen existierte bereits, er hat investiert. Das heißt also, auf der einen Seite, und Sie fragten nach den Interessen, ist es zunächst mal die Umstellung eines großen Teils von Daseinsfürsorge jeglicher Art, vom Gesundheitswesen bis zur inneren Sicherheit, von Altersvorsorge bis zu Polizeiwesen, dass diese Aufgaben nun tatsächlich finanzökonomisch ertragreich sind. Denken Sie daran, an die Rolle von BlackRock beispielsweise, ein Konzern, der ja nun einen Großteil des weltweiten Vermögens verwaltet und entsprechende, wenn man so will, Funktionäre auch hervorgebracht hat, wie den Vorsitzenden der Christlich-Demokratischen Union.
Trotzdem, vielleicht bin ich da naiv, trotzdem verstehe ich immer noch nicht so ganz, was solche Leute wie Musk, Zuckerberg, Thiel, was solche Leute treibt. Noch mehr Geld kann es doch eigentlich nicht sein.
Ich hatte das ja schon abstrakte Genusssucht genannt. Und es ist ja interessant, dass unter diesen Leuten es ja eigentümliche Ewigkeitsfantasien gibt. Der schon erwähnte Peter Thiel beispielsweise, der ja nicht nur die Unvereinbarkeit von Monopol und Kapitalismus beschwört, sondern auch die Unvereinbarkeit von Freiheit und Demokratie. Und zwar ganz explizit, gibt sich immer wieder Dosen von Konserven von des Bluts von Adoleszenten und hat Visionen, sich auch im Zweifel einfrieren zu lassen, um das eigene Leben auf, wie er selbst meint, mindestens 120 Jahre, aber vielleicht auch in ein ewiges Leben zu verwandeln. Das heißt, es gibt ein eigentümliches Interesse oder, wenn man so will, vielleicht auch eine gewisse Melancholie unter diesen Charaktermasken des Kapitalismus, was es bedeutet, den dass das eigene Kapital, das eigene Leben überleben könnte. Es gibt bereits im Mittelalter Beschreibungen von Vertretern dessen, was die Todsünde Geiz betrifft, die versuchen, ihr Vermögen mit ins Grab zu nehmen. Dieser große Schrecken, und deswegen gibt es eben sozusagen Unendlichkeitsvisionen in dieser Konstellation, die mit den verschiedensten, wenn man so will, auch kolonialistischen Unternehmungen verbunden sind, Besiedelung des Monds, Besiedelung des Mars etc. Das ist die eine Seite. Die andere Seite, glaube ich, besteht darin, und das ist regierungstechnisch interessant, gleichzeitig überaus dystopisch, es geht tatsächlich darum, Staatsformen oder anders gesagt Regierungsformen in den Blick zu nehmen, in denen nicht demokratische Entscheidungsprozesse, sondern die Entscheidungsprozesse von Aktiengesellschaften das gesellschaftliche Feld regulieren. Noch einmal, es ist ein gewisses Interesse dieser Unternehmen, selbst eine Staatswerdung anzustreben. Ein weiteres Symptom oder Beispiel dafür wäre die neu entdeckte Leidenschaft für Kryptowährungen beispielsweise. Das heißt also für Geldformen, die strikt privaten Charakter haben und von staatlichen Regulierungen, also etwa von Nationalbanken, von Zentralbanken wie Federal Reserve, Europäische Zentralbank, losgelöst sind.
Damit hätten wir die beiden anderen Thesen, die Sie im Buch formulieren, fast schon abgefrühstückt. Auf der Strecke bleiben dabei Demokratiefreiheit und soziale Verantwortung, und die Fusion der Finanzökonomie und Kommunikationstechnologien etabliert neue Paradigmen der Macht.
Genau. Darf ich vielleicht eine Sache hinzufügen, die wichtig ist, weil es nochmal die Frage beantwortet. Erstens, wie konnten diese Unternehmen so überaus attraktiv und überaus machtvoll werden? Und zweitens, warum werden diese Unternehmen auch mit politischen Maßnahmen so vehement verteidigt? Und was diese Unternehmen, eben Plattformunternehmen einschließlich sozialer Medien, so überaus attraktiv gemacht hat, ist ein technisch überaus komplizierter Vorgang, ein betriebswirtschaftlich überaus einfacher, man kann fast sagen, simpler Schachzug, oder anders gesagt, so etwas wie das Ei des Kolumbus in der Informationsökonomie, nämlich ein Gut wie die Information, das die Ökonomen ein nicht rivalisierendes Gut nennen. Das heißt also ein Gut, das durch den Gebrauch nicht verknappt werden kann. So wie Wein oder Benzin oder weiß Gott was. Wie man aus einem nicht rivalisierenden Gut eine Ware machen kann. Und diese einfache Lösung, die ich eben Ei des Kolumbus auf dem Gebiet der Informationsökonomie nennen würde, bedeutet, dass die Nutzer, die sich User nennen, und das heißt alle, die in irgendeiner Weise Dienste in Anspruch nehmen, also kostenlose Dienste, Navigationshilfen, Übersetzungen, was auch immer auf den Apps kursiert, dass diese Nutzer Daten und Metadaten produzieren unter der Bedingung, dass sie selbst keinen Zugang zu diesen Daten und Metadaten haben dürfen. Deswegen der advokatorische Grimm beispielsweise von einem Konzern wie Alphabet gegenüber Versuchen, Datenstrukturen offenzulegen. Die Leute sozusagen aus dem Prozess ihrer digitalen Enteignung zu befreien. Das ist das Konzept. Und dieses Konzept wird nicht zuletzt auch von den Vereinigten Staaten vehement verteidigt. In den jüngsten Verlautbarungen ist es ja bereits so, dass Europa angedroht wurde, wenn es Regulierungsideen gegenüber X gäbe. Mann, das hat etwa der Vizepräsident Vance angedroht, womöglich aus der NATO aussteigt. Oder dass man mit Zöllen gegenüber der Europäischen Union reagiert. Das heißt also, dieses Unternehmenssystem, dieses Unternehmensmodell wird vehement politisch verteidigt.
Wenn die US-Regierung Strafzölle ankündigt für den Fall, dass die Europäische Union beispielsweise X reguliert, was sehen wir da? Ist das eine Verschmelzung dieser beiden Sphären oder macht sich da die Industrie den Staat untertan? Was genau ist das? Kann man das heute schon sagen?
Ja, man kann das sagen, weil es ja bereits ein Modell dafür gibt. Also das Modell, wo das zum ersten Mal eine vehemente Bedeutung gespielt hat, insbesondere was die Rolle der Finanzökonomie betraf, war der Fall Brexit. Und die Konfrontation in dieser Kampagne war nicht zwischen welchen Globalisierungsgegnern oder Wettbewerbsverlierern oder Globalisierungsverlierern und der Finanzindustrie, sondern der eigentliche Kampf in dieser Debatte und in den entsprechenden Kampagnen bestand zwischen, wenn man so will, einer eher konventionellen Finanzindustrie und konventionellen Unternehmen auf der einen Seite, die sehr gut damit gelebt haben, dass es einen europäischen Binnenmarkt mit bestimmten Garantien gab und damit letztlich auch durch die europäische Finanzordnung gewährleistete Geschäftsmodelle. Das war die eine Seite. Die andere Seite war das, was man die Fintech-Branche nannte.
Die Investmentbanker.
Hm? Investmentbanker, Hedgefonds, aber insbesondere eben auch die ganzen Betreiber von Kryptowährungen, die haben vehement die Leave-Kampagne, also die Brexit-Kampagne unterstützt, um europäische Regulierungen loszuwerden. Das Schlagwort, das dort aufgetaucht ist, wir wollen eine Singapur an der Themse erzeugen. Und das heißt, eine Regierungsform, die demokratische Prozesse reduziert, wie das in Singapur der Fall ist, auf der einen Seite, und internationale Regelungen abschafft. Diese Bewegung lässt sich auch in den Vereinigten Staaten im Augenblick bemerken. Das Abschaffen weiterer oder noch bestehender Regulierungen zugunsten einer expansiven Finanz- und Informationsökonomie.
Ist uns das passiert oder hat das jemand forciert? Verschwörungstheorie jetzt, ne?
Nein, das sind überhaupt keine Verschwörungstheorien, sondern man kann das ja benennen. Also der erste Schritt wurde unternommen, ich hatte das schon angedeutet, in den 80er Jahren und das waren die Regierungen von Thatcher und Reagan.
Der Neoliberalismus, wie man es landläufig nennt.
Wenn man landläufig will, kann man es Neoliberalismus nennen. Diese verschiedenen Liberalismen gehen alle ineinander über. Also ich weiß nicht, wie viel zig Liberalismen es auf diesem Spektrum gibt, aber wichtig waren Maßnahmen, die Deregulierung der Finanzmärkte, die Reduktion von Unternehmenssteuern, der Kampf gegen Gewerkschaften, der Abbau des Sozialstaats und die damit verbundenen Privatisierungen. Sie wissen das alle, die Privatisierung von Post, von Bahn, von Energieunternehmen, von Wasserunternehmen etc. Also damit war eine, wenn man so will, sehr klare politische Agenda gesetzt und ist nicht von ungefähr die Rede davon, dass jemand wie Trump gewissermaßen ein Zögling oder ein Erbe der Reagan-Ära gewesen wäre, so wie sich nun tatsächlich auch die Vertreter von Brexit als von Thatcher aufgeführt haben.
Allerdings hat jede Deregulierung, die so stattgefunden hat über die vergangenen Jahrzehnte, zum jeweiligen Zeitpunkt so plausibel ausgesehen, dass die Politik, die Gesellschaften das ja durchaus mitgegangen sind. Haben wir den Verstand verloren?
Ich glaube zunächst einmal, dass sich eine Einsicht durchgesetzt hat, die von einem ungleich verteilten Wissen profitiert hat, nämlich dass das, was die Lehren aus der Zwischenkriegszeit gewesen waren, nun nicht mehr unbedingt gelten muss. Anders formuliert, dass dieser Kapitalismus seit den 80er Jahren wesentlich mehr Elend verträgt, als man es innerhalb der Sozialregulierung von sozialer Marktwirtschaft, Sozialstaat etc. befürchtet hat. Die Einsicht hat sich durchgesetzt und hat auch ja zu entsprechenden Prozessen geführt, also beispielsweise zur Deindustrialisierung in Großbritannien und in großen Bereichen, auch in großen, weiten Regionen, auch in den Vereinigten Staaten. Also diese Deindustrialisierung war ein Seiteneffekt genau dieser Finanzialisierung des Weltwirtschaftssystems.
Sie haben eben die Monetative als vierte Gewalt beschrieben. Bisher hat sich ja immer die Presse als vierte Gewalt beschrieben. Existiert die Presse in diesen Konstellationen überhaupt noch?
Lassen Sie mich umgekehrt beantworten. Es ist im Augenblick erkennbar, dass in all diesen politischen Prozessen die Presse oder das, was traditionelle Medien und deren Vertreter sind, mehr und mehr in die Defensive geraten. Und das heißt also, in den Vereinigten Staaten beispielsweise vertrauen nur noch ein Drittel der Bevölkerung dem, was man traditionelle Medien, einschließlich Zeitungen, Rundfunk etc. nennen könnte. Mehr als die Hälfte der Amerikaner beziehen das, was man Information nennen könnte oder was Information genannt wird, nur noch aus den sozialen Medien. Also hier hat sich tatsächlich ein tiefer Wandel der Strukturen der Öffentlichkeit eingestellt, was in Deutschland auch erkennbar ist. Das heißt also, die privilegierten Gegner von rechten und rechtsextremen Parteien, auch in Europa, sind nun tatsächlich die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten beispielsweise. Also das, was ein traditionelles Ökosystem der Medien wesentlich mitgetragen hat.
Was ja ein Teil der alten Paradigmen der Macht dann ist, sind diese alten Paradigmen der Macht, die Presse, die, ich sag mal, herkömmliche Industrie, die herkömmlichen Banken, die herkömmliche Politik, sind die überhaupt noch stark genug?
Man darf die Situation rückblickend nicht zur Idylle verklären.
Ja.
Also vergessen Sie nicht die eminente Rolle, die in allen Wahlkämpfen seit den 80er Jahren die Bild-Zeitung und die Springer-Presse gespielt hat. Inzwischen ist der Vorstandsvorsitzende des Springer-Konzerns jemand, der sich Buddy von Musk beispielsweise nennt. Also diese Linien kann man weiter zurückverfolgen, um Beispiele zu nennen jetzt aus den Vereinigten Staaten, die aber durchaus ein vergleichbares Profil, etwa in Europa, insbesondere in Deutschland haben, bezieht sich auf das, was man eben Ökosystem der Medien nennen könnte. Das besteht in den Vereinigten Staaten erstens aus dem Murdoch-Konzern, News Corporation und damit die Vorherrschaft von Fox TV. Fox TV hat noch vor den Wahlen mehr Zuschauer gehabt als CNN und MSNBC zusammen. Das ist jetzt durch die Wahl noch verschärft worden. MSNBC hat eine Hälfte der Zuschauerschaft verloren inzwischen. Zweitens ein amerikanischer Konzern, Sinclair Broadcasting. Sinclair ist ein rechtes Medienunternehmen, das konsequent private Rundfunk- und Fernsehanstalten, das heißt lokale Rundfunk- und Fernsehanstalten, aufkauft und mit zentralen Inhalten beliefert. Eine ähnliche Situation gab es durchaus in der Weimarer Republik. Das war Hugenberg. Hugenberg, der nun hoffte, eine wichtige Position im nationalsozialistischen Regime zu bekommen, hat ebenso lokale Zeitungen aufgekauft, um sie mit zentralen Inhalten zu beliefern. Zweiter Aspekt in den Vereinigten Staaten gegenwärtig und der dritte Aspekt eben tatsächlich die sozialen Medien. Diese drei, wenn man so will, Dynamiken, Murdoch und News Corporation, der Sinclair-Konzern und die sozialen Medien haben das, wenn man so will, amerikanische System der Öffentlichkeit ruiniert.
Ruiniert oder privatisiert?
Gegen Privatisierung, meine auch New York Times ist privat und Washington Post gehört Bezos. Und das ist nicht der Punkt, sondern sie haben das amerikanische Mediensystem zu einem politischen Propagandaunternehmen umgebaut, was man in den entsprechenden Wahlkämpfen auch sehen kann. Nur um episodische Elemente zu benennen. Zuckerberg, der sich eben, wie ich schon sagte, als größter Publisher der Welt begreift, hat sich damit gebrüstet, dass er den Hindu-Nationalisten Modi an die Macht gebracht hat mit Facebook. Zuckerberg hat sich gerühmt, Bolsonaro an die Regierung gebracht zu haben. Die Anhänger von Bolsonaro haben nach dessen Wahl in Brasilien Facebook, Facebook, Facebook gerufen. Den Leuten war es klar, dass sie entsprechende Dynamiken freisetzen konnten. Ähnliches ist die enge Verbindung von Musk und Meloni beispielsweise, Musk und Orban. Also das heißt, also hier gibt es ein sehr genaues Gespür davon, welche technologisch-ökonomische Dynamiken eine politische Mobilisierung mit sich gebracht hat. Und die wird im Augenblick exzessiv genutzt.
Hört das auch irgendwann mal wieder auf? Gibt es einen Weg raus?
Es gäbe Wege raus, die man auch bezeichnen kann. Also Ansätze wurden ja gemacht mit den Gesetzgebungen der Europäischen Union, also beispielsweise Digital Services Act.
Sowas wird ja dann im Zweifelsfall durch irgendwelche Handelskriegsdrohungen der US-Regierung ausgehebelt.
Da haben Sie völlig recht. Ein zweiter Punkt besteht darin, das sind technische Lösungen, die auch von Hackern vorgeschlagen wurde, in diesen sozialen Medien beispielsweise Abklingbecken einzubauen. Das heißt also Verlangsamungen, bestimmte Algorithmen umzuprogrammieren, dieses Reizreaktionsschema etwas zu unterbrechen.
Den Treibstoff des Ressentiments rausnehmen.
Ja, und damit eben, wenn Sie so wollen, auch eine bestimmte Form der ballistischen Kommunikation, wo es darum geht, Treffer um Treffer zu landen. Eine ganz einfache Perspektive bietet die Frage, kann es sein, dass die größten Medienkonzerne der Welt nicht wie Medienkonzerne, sondern nur wie Telefonleitungen behandelt werden im rechtlichen Sinne? Das wäre eine sehr einfache Fragestellung mit möglicherweise einfachen Lösungen, die aber unter den gegenwärtigen wirtschaftlichen Verhältnissen nicht durchsetzbar ist. Diese Perspektive ist auf der einen Seite, so denke ich, schlagend, auf der anderen Seite eine politische Unmöglichkeit.
Zumindest in den USA. Sieht es in der EU besser aus?
Wie gesagt, es gibt Regelungen in der Europäischen Union, die aber natürlich nicht die Verantwortlichkeit dieser Medien für Desinformation, Rassismus, Sexismus, Mobbing etc. in Frage stellen, sondern zur Selbstverpflichtung aufrufen. Aber Sie erinnern sich, dass all diese Dinge in den Vereinigten Staaten wieder ausgesetzt wurden. YouTube hat die Regelung beispielsweise betreffend der Desinformation über den Wahlbetrug in den Vereinigten Staaten ausgesetzt. Facebook hat dasselbe betrieben und Vorläufer und Vorreiter ist nun tatsächlich auch X, wo man die Maßnahmen, die von Musk getroffen wurden, aufzählen kann. Also beispielsweise die Sperrung der Konten von Kritikern, die Privilegierung von rechten Posts und natürlich der eigenen von Musk selbst, die Blockierung von Links auf zuverlässige Nachrichtenquellen und deren Webseite und so fort. Das heißt also ein ganzes Bündel von Maßnahmen, das die interne technische und ökonomische Mobilisierungsstruktur dieser Plattformen weiter befeuern sollen.
Das klingt, als wären wir verloren. Irgendjemand muss die Regierungen doch auch aus dem Gefängnis befreien, damit halt die, wie Sie es genannt haben, Sozialaffekte vielleicht auch wieder stärker an Bedeutung gewinnen.
Sie dürfen nicht vergessen, und auch das hat eine längere Geschichte, ich habe schon angedeutet, die ins 19. Jahrhundert zurückreicht, aber in den letzten Jahrzehnten noch mal schärfer geworden ist, dass inzwischen das Ressentiment, und darüber haben wir ja unter anderem schon gesprochen, zu einer der wichtigsten politischen Ressourcen geworden ist. Vergessen Sie nicht, dass die Ausländerwahlkämpfe keine Erfindung von Rechtsextremen, sondern die Erfindung der sogenannten christlichen Parteien in Deutschland waren. Man erinnert sich an Hoyerswerda 1991, an Rostock-Lichtenhagen 92, man erinnert sich an das Attentat und die Morde von Solingen 93. Der Effekt dieser ganzen, wenn man so will, rassistischen Pogromstimmung,
Asylkompromiss,
hat zu einer Verschärfung des Asylrechts geführt. Und seit dieser Zeit sind immer wieder rechtsradikale Parteien aufgetreten, die Republikaner, die ZIL-Partei etc., Sie können es nennen, in wechselseitigen Konjunkturen und hat dann schließlich in der AfD, wenn man so will, ein neues und durchaus tragfähiges Passepartout gefunden und führt in die Gegenwart des gegenwärtigen Wahlkampfs hinein, in der die Positionen auf diesem Gebiet von Unionsparteien einerseits und der AfD auf der anderen Seite vollständig verwechselbar geworden sind. Das heißt, mit dem politisch durchaus rationalen Kalkül, dass die Wahlen nur unter der Bedingung der Ausbeutung ressentimentaler Dynamiken gewonnen werden kann. Das hat die Wagenknecht-Partei erkannt, die ja nun insbesondere in Bezug auf Migranten einerseits und in Bezug auf den Ukraine-Krieg eine deutlich andere Position wie die Linkspartei bezogen hat. Und zweitens natürlich die Union, die jetzt mit den letzten Verlautbarungen sich gewissermaßen dieses Wählerpotenzial und damit dieses ressentimentale Potenzial gesichert hat.
Also sind wir verloren?
Es kommt darauf an, wie man wählen wird.
Aber was können denn diejenigen Parteien, es gibt ja durchaus noch einzelne, also diejenigen Parteien und diejenigen Politiker und Politikerinnen, die nicht aufs Ressentiment zurückgreifen wollen, was können die denn tun, um sich...
Im Augenblick können sie nichts anderes tun, als zu versuchen, eine starke Opposition zu werden. Das heißt also, die SPD genauso wie die Grünen müssen auf die Idee, in der nächsten Regierung zu sein, verzichten. Das ist schlichtweg einem gewissen politischen Realismus geschuldet. Und das heißt, es geht darum, mit dem Blick auf eine starke Opposition nicht in diese Dynamik mit einzusteigen. Das heißt also, diesen Wettlauf in der Ausbeutung des Ressentiments nicht vielleicht an letzter Stelle doch noch anzuschlagen. Bei der SPD ist erkennbar, noch schnell einen Schiebeflug vor den Wahlen zu organisieren. Diese Dinge, glaube ich, sind politisch wenig aussichtsreich und führen zugleich dazu, dass ein Großteil der Bevölkerung, und ich denke, das ist in Deutschland nicht anders wie in den Vereinigten Staaten, also es haben auch nur 49% ungefähr Trump gewählt. Diese Bevölkerung muss in irgendeiner Weise mit einem politischen Vertrauensvorschuss ausgestattet werden. Und das heißt, dass man auch in der Opposition wieder stark werden könnte.
Josef Vogel, vielen Dank.
Danke Ihnen, Herr Klein.